Und das ist ein Update zu den Primaries. Ich habe ja schon gesagt, das war auch in den ASAF-Diskussionen und auch ansonsten ist das eins der Themen, was immer auch relativ viel Zeit noch in Anspruch nimmt, einfach weil es da ja im Kleingedruckten noch sehr, sehr viele Einzelfragen, Fallgestaltungen und auch vielleicht noch mal so ein bisschen Room for Maneuver offenbar gibt. Und insofern haben wir auch gesagt, auch in der Runde hier macht Sinn, dass wir da so ein Stück weit am Ball bleiben, nenne ich das mal. Und entsprechend hat Frau Kahn es uns jetzt noch mal ein bisschen Aktualität mitgebracht, wie da die Diskussionen im Moment stehen. Ilka, bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich wollte Ihnen heute über den Fortgang der ISB Redeveloations berichten. Insbesondere das, was der ISB in seiner Sitzung im März beraten und beschlossen hat. Der ISB hat nämlich zu einer ganzen Reihe von Themen, die Gegenstand auch des Outreachs waren, jetzt seine Beratung fortgesetzt und da auch ja, Entscheidungen getroffen, die so einen gewissen Frog in die Erde rammen. Und das betrifft insbesondere drei Themenbereiche, nämlich zum einen die By-Nature-Angaben, dann zum zweiten Management-Performance-Measures, dort insbesondere die Überleitungsrechnung für die Ertragssteuereffekte und zum dritten bestimmte Fragestellungen im Bereich Kategorien in der G&V und die Zuordnungskriterien auf einzelne Kategorien. Wir haben Ihnen ein paar Hintergrundinformationen und die jeweiligen Entscheidungen des ISB zu diesen Themen in der CoverNote zusammengestellt. Und ich würde vorschlagen, wir gehen die einfach mal im Einzelnen durch und ich würde Ihnen die zentralen Entscheidungen an der Stelle einfach mal vorstellen und dann können wir die auch diskutieren. Ja, der erste Themenbereich betrifft die By-Nature-Angaben. Das war ein wesentlicher Kernbereich auch des Targeted Outreach. In seinen Einbindungsaktivitäten hatte der ISB um Rückmeldung gebeten, ob die Aufgliederung der Beträge für Abschreibung, Amortisation und Leistungen an Arbeitnehmer auf die G&V-Posten im Umsatzkostenverfahren, ob diese Angaben auch ausgedehnt werden sollten, um Wertminderung nach IAS 36 und Abwertungen von Vorräten, oder ob eine grundsätzliche Angabepflicht eingeführt werden sollte, die immer dann greifen würde, wenn eine bestimmte By-Nature-Angabe im Anhang erfolgt, diese dann entsprechend aufzugliedern oder anzugeben, auf welche Posten in der G&V diese Beträge entfallen. Als Feedback im Rahmen des Outreachs war relativ positiv gestimmt zu diesen Fragen. Die meisten Teilnehmer hatten den Vorschlägen zugestimmt, diese Angaben auch für Wertminderung nach IAS 36 und auf Abwertung von Vorräten auszudehnen. Das fand Unterstützung. Die meisten Teilnehmer hatten auch dem grundsätzlichen Vorschlag zugestimmt für Amortisation, Abschreibung und Leistung an Arbeitnehmer jeweils anzugeben, mit welchen Beträgen diese Aufwendungen in den UKV-Posten in der G&V enthalten sind. Was keine Unterstützung war die grundsätzliche Angabepflicht, weil dies da sehr undifferenziert und sehr viele Aufwendungen und Angaben im Anhang umfassen würde. So, an dieser Stelle hat der ISB seine Überlegung fortgesetzt, und er hat vorläufig beschlossen, dass die Angaben ausgedehnt werden sollten, um die Wertminderung nach IAS 36 und Abwertung auf Vorräten. Er hat nicht erneut die Frage aufgemacht, ob grundsätzlich eine Angabepflicht für die By-Nature-Angaben erfolgen soll. Bei diesem Punkt ist es bei seiner vorläufigen Entscheidung geblieben. Das heißt, es kommt eine Angabepflicht für Abschreibung, Amortisation und Leistung an Arbeitnehmer plus Wertberichtigung auf Vorräte und Wertminderung nach IAS 36. Diese Angaben sollen in einer Single Note im Anhang angegeben werden. Und der ISB hat insoweit eine Erleichterung beschlossen, als dass er klarstellt oder klarstellen will, dass diese Angaben nicht zwingend Expense-Amounts sein müssen, sondern alternativ auch kapitalisierte Beträge umfassen dürfen. Das war ein Hinweis aus den Outreach-Aktivitäten, dass das gegebenenfalls für einige Preparer eine wesentliche Erleichterung sein könnte, wenn man statt der reinen Aufwandsbeträge auch auf Beträge abstellt, die kapitalisierte Beträge umfassen würden. Sofern ein Unternehmen von dieser Erleichterung Gebrauch machen würde, kommen zusätzliche Angabepflichten ins Spiel. Dann ist einerseits mal im Anhang grundsätzlich anzugeben, eben, dass diese Beträge keine Expense Amounts darstellen, sondern auch kapitalisierte Beträge umfassen. Das ist also eine qualitative Erläuterung, wie diese Zahlen im Anhang zustande gekommen sind. Und darüber hinaus würde von dem Unternehmen zu erläutern sein, grundsätzlich in welche Vermögenswerte diese Beträge eingeflossen sind, also anzugeben, in welche Posten bestimmte Aufwendungen aktiviert wurden. In technischer Hinsicht hat man darüber hinaus auch noch eine Erleichterung oder Ausnahmeregelung beschlossen, die zum Gegenstand hat, dass man nicht über das Gliederungsmaß, was jetzt gefordert ist, nämlich Abschreibung, Amortisation, Leistung an Arbeitnehmer, Wertminderung und Wertberichtigung weiter zu untergliedern hätte. Das war quasi in technischer Hinsicht notwendig, weil ansonsten die grundsätzliche Angabepflicht zur weiteren Disaggregation von Beträgen hätte greifen können. Und das hat man klargestellt, dass dem nicht der Fall sein soll. Also man hat keine weitere Disaggregation über das, was im Standard explizit genannt ist, anzugeben. Was in den Sitzungsunterlagen vom ISB darüber hinaus noch enthalten ist, ist so eine beispielhafte Anhangangabe, die vor allem diese qualitative Angabepflicht erläutern soll. Das ist in Appendix B der Sitzungsunterlage 21a vom ISB enthalten. Ich fand diesen Appendix B insoweit interessant, als dass es darstellt, wie komplex das Ganze sein kann und dass man die Beträge nicht notwendigerweise ineinander überleiten kann. Also der ISB wird wohl auch noch Illustrative Examples zu dieser Angabepflicht entwickeln, die gegebenenfalls auch Gegenstand der ASAF-Befassung sein werden. Und ich glaube, das lohnt dann auch nochmal einen detaillierteren Blick, wenn man dann eine illustrative Anhangangabe mal sieht, wie komplex das Ganze aussehen kann. Ein weiterer Punkt, den der ISB beraten hat, war, ob diese Angaben auch in Zwischenberichten erforderlich sein sollen. Das hat der ISB allerdings abgelehnt, weil man diesen Vorschlag, ob diese Angaben auch in Zwischenberichten zu machen sein sollte, so nicht im Exposure Draft vorgesehen hatte. Gleichwohl kamen Anfragen von Usern, auch die By-Nature-Angaben in Zwischenberichten zu machen. Und man hat sich aber dann dagegen entschlossen, weil IS-34 bislang ja auch nur ausgewählte, erläuternde Angaben vorsieht und auch in Summe bislang gar keine Angaben zu den By-Nature-Aufwendungen vorsieht. Und deswegen hat man sich dagegen entschlossen, IS-34 da zu ändern. Ja, das war der erste Themenbereich. Ich weiß, wir hatten es inhaltlich schon intensiv diskutiert im Rahmen der Outreach-Aktivitäten, hatten Ihr Feedback auch in die letzte ASAF-Befassung mit reingebracht. Jetzt erstmal Frage an Sie. Haben Sie Fragen, Anmerkungen zu den ISB-Entscheidungen, zu den By-Nature-Angaben bis an diese Stelle? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir einen Themenbereich weiter. Der zweite Themenbereich betrifft Management Performance Measures. Da hat der ISB drei verschiedene Fragestellungen diskutiert. Erster Themenbereich ist die Einführung einer widerlegbaren Vermutung. Der zweite Themenbereich ist die Interaktion mit anderen Standards, insbesondere IS-8 und IS-34. Und der dritte Schwerpunkt bildete hier die Ertragssteuereffekte. Ertragssteuereffekte im Rahmen der Überleitungsrechnung. Da hat der ISB seine vorläufigen Entscheidungen bekräftigt. Er hat auch beschlossen, dass zu seiner widerlegbaren Vermutung Anwendungsleitlinien noch entwickelt werden sollen, die verdeutlichen sollen, unter welchen Umständen man diese widerlegbare Vermutung, dass eine Kennzahl eine MPM ist, widerlegen könnte. Und das Ganze soll mit Anwendungsbeispielen verdeutlicht werden im finalen Standard. Der zweite Themenbereich, die Interaktion mit IS-8 und IS-34. Da hat der ISB insbesondere zunächst diskutiert, ob eine Kennzahl oder die Wahl einer Kennzahl, die eine MPM ist, ob das eine Rechnungslegungsmethode im Sinne von IS-8 darstellt. Und dazu hat der ISB beschlossen, dass die Wahl einer Kennzahl oder auch die Entscheidung über die Änderung der Berichterstattung einer Kennzahl keine Rechnungslegungsmethode im Sinne von IS-8 ist und auch kein Change in Accounting Policy Choice darstellt. Stattdessen hat er eine Reihe von Angaben bestätigt und beschlossen, die ein Unternehmen machen müsste, wenn das Set an Kennzahlen von MPMs, was ein Unternehmen berichtet, wenn sich das ändert oder eine neue Kennzahl eingeführt wird. Und in dem Zusammenhang, das war auch im Exposure Draft schon so grundsätzlich angelegt, hat der ISB beschlossen, dass wenn ein Unternehmen die Berechnung einer Kennzahl ändert oder eine neue MPM einführt oder eine zuvor berichtete MPM nicht mehr berichtet, also aufgibt, dass dann im Anhang anzugeben ist, dass sich die Wahl oder das Set der MPMs oder die Berechnung einer MPM geändert hat. Und es ist zu erläutern, warum etwas geändert wurde. Also die Gründe für die Änderung, die Hinzufügung oder einer Streichung einer Kennzahl sind anzugeben. Zusätzlich hätte man ansonsten Vergleichsinformationen grundsätzlich angeben müssen. Und zu dem Erfordernis der Angabe von Vergleichsinformationen hat der ISB jetzt eine Erleichterung eingeführt, nämlich das Unternehmen muss nur dann Vergleichsinformationen angeben, sofern dies nicht undurchführbar ist. Und sofern dies undurchführbar ist und das Unternehmen deswegen keine Vergleichsinformationen angibt, hat es den Grund für die fehlende Angabe der Vergleichsinformation anzugeben. In Bezug auf IS-34, da sah der Exposure Draft grundsätzlich die gleichen Angabepflichten vor wie im Jahresabschluss oder im Konzernabschluss. Die vorläufigen Angabepflichten in Zwischenberichten hat der ISB bestätigt. Also ein Unternehmen muss grundsätzlich dieselben Angaben auch in Zwischenberichten zu MPMs machen. Was zusätzlich jetzt noch hinzugekommen ist, sind die jüngst gerade beschlossenen und eben vorgestellten Angaben zu Änderungen von den von einem Unterrichten berichteten Management Performance Measures. Und IS-34 soll an der Stelle ergänzt werden um zusätzliche Angaben zu Änderungen von Management Performance Measures. Der dritte Themenbereich in diesem Themenkomplex sind die Angabe der Ertragssteuereffekte. Auch das war ein Schwerpunkt der Outreach-Aktivitäten. Und im Rahmen der Outreach-Aktivitäten hatte der ISB insbesondere um Rückmeldung dazu gebeten, ob ein vereinfachter Ansatz zur Ermittlung der Ertragssteuereffekte ein besserer Weg als die noch im ED vorgeschlagene Methode zur Berechnung der Ertragssteuereffekte darstellen würde. Und die Diskussion hat der ISB an der Stelle fortgeführt und er hat einen leicht modifizierten Ansatz zur Berechnung der Ertragssteuereffekte beschlossen. Danach sind die Auswirkungen der Ertragssteuern zunächst anzugeben mit dem jeweils geltenden Steuersatz in der jeweiligen Steuerjurisdiktion, die einer bestimmten Transaktion zugrunde liegt. Oder auf Grundlage einer angemessenen anteiligen Zuordnung der tatsächlichen und latenten Steuern des Unternehmens oder nach einer anderen Methode, die den jeweiligen Umständen entsprechend eine bessere oder angemessenere Zuordnung ermöglicht. Das ist ein klein wenig modifiziert gegenüber dem, was der ISB im Outreach vorgeschlagen hatte, weil es noch die dritte Möglichkeit jetzt einräumt nach einer anderen Methode, die unter den jeweiligen Umständen eine angemessenere Zuordnung ermöglichen würde. Was der ISB zusätzlich noch beschlossen hat, ist die Angabepflicht zu bestätigen, wonach ein Unternehmen anzugeben hat, wie es die Ertragssteuereffekte ermittelt hat und Anwendungsleitlinien zu geben, die ein Unternehmen dazu verpflichten, die Angaben zur Ermittlung der Ertragssteuereffekte für jeden Überleitungsposten separat anzugeben, wenn mehr als eine Methode zur Berechnung der Ertragssteuereffekte verwendet wurde. Ja, dies als Überblick dazu, was zu den Ertragssteuereffekten diskutiert und beschlossen wurde. Haben Sie dazu Fragen oder Anmerkungen? Also Grundbotschaft ist auch hier, ISB hat den Weg beschlossen, den Weg weiter fortzuschreiten. Das Feedback im Outreach fiel an der Stelle ja nicht kritisch genug aus, um das Thema nochmal vollumfänglich aufzumachen und zu hinterfragen. Deswegen sind auch die Angaben zu den Ertragssteuereffekten vom ISB relativ unkritisch durchgelaufen. Dann gehe ich weiter zum dritten Themenblock. Der Themenblock Nummer drei, der auch Teil des Outreach war, waren die Kategorien in der GNV und die Zwischensummen. Da hat der ISB über zwei Unterthemen beraten und beschlossen. Die erste Kategorie von Fragen beschäftigte sich mit bestimmten Erträgen und Aufwendungen und spezifischen Anwendungsfragen zum Ausweis und Zuordnung auf die Kategorien. Und der zweite Themenbereich befasst sich mit Unternehmen mit spezifischen Hauptgeschäftsaktivitäten. Da ist die Entscheidung insbesondere relevant für Konglomerate. Ja, unter dem ersten Aspekt der ISB diverse kleinere Fragestellungen behandelt, wie zum Beispiel den Ausweis von Währungsdifferenzen. Da hatte der ISB ja vorläufig beschlossen, dass Währungsdifferenzen immer jeweils in der Kategorie auszuweisen sind, wo auch die Erträge und Aufwendungen aus einem bestimmten Bilanzposten auszuweisen sind. Das heißt, die Währungsdifferenzen folgen dem grundsätzlichen Ausweis. In dem Zusammenhang kam eben die Frage auf, wenn ein bestimmter Posten oder eine Transaktion zu einem Ausweis in mehreren Kategorien erfolgt, wie ist dann damit umzugehen? Und greift dann die Default-Lösung oder wie ist dann der Ausweis? Und im Ergebnis hat der ISB beschlossen, faktisch eine Accounting Policy Choice hier zu gewähren. Das heißt, ein Unternehmen hat im pflichtgemäßen Ermessen selbst zu beurteilen, in welcher Kategorie dann der Ausweis jeweils sachgerecht erscheint, also ob es Financing oder Operating ist. Und hat dann jeweils seine eigene Accounting Policy Choice an der Stelle festzulegen. ISB will es explizit nicht Accounting Policy Choice nennen, aber faktisch ist es im Ermessen des Unternehmens. Der zweite Aspekt, den der ISB beraten hat unter dem Oberthema, ist der Ausweis von Erträgen und Aufwendungen aus hybriden Verträgen. Da hatte der ISB vormals bereits beschlossen, dass hybride Verträge grundsätzlich dem Ausweis von Verbindlichkeiten zur Kategorie Financing folgen sollen. Das heißt, wenn eine Verbindlichkeit ausschließlich die Aufnahme von Finanzmitteln umfasst, dann wären sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kategorie Financing zuzuordnen. Wenn es jetzt aber ein kombinierter Vertrag, also ein hybrider Vertrag mit einer finanziellen Verbindlichkeit als Basisvertrag und einem eingebetteten Derivat vorliegt, dann richtet sich das danach, ob das ein trennungspflichtiger Vertrag ist. Wenn es trennungspflichtig sind, dann sind beide Bestandteile jeweils separat zu beurteilen. Das eingebettete Derivat ist dann wie ein freistehendes Derivat zu behandeln. Und die finanzielle Verbindlichkeit ist grundsätzlich wie jede andere finanzielle Verbindlichkeit zu behandeln. Mit der Konsequenz, dass wenn ein hybrider Vertrag in seiner Gesamtheit zum Fair Value bewertet wird, dass dann hochwahrscheinlich die Kategorie Financing nicht mehr für den Ausweis in Betracht kommt. Und die Fragestellung, die ISB jetzt diskutiert hat, ist, wie ist denn mit Erträgen und Aufwendungen aus hybriden Verträgen umzugehen, wenn der Vertrag in seiner Gesamtheit zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten ist. Und in dem Fall hat der ISB entschlossen, dass diese in ihrer Gesamtheit der Kategorie Financing zuzuordnen sind, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und die Voraussetzungen sind, diese finanzielle Verbindlichkeit umfasst nicht nur die Aufnahme von Finanzmitteln, aber der gesamte hybride Vertrag wird in seiner Gesamtheit zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Das war an der Stelle eine relativ pragmatische Entscheidung, um hier auch noch den Ausweis Financing zu gewährleisten. Was darüber hinaus noch vom ISB diskutiert wurde und erörtert wurde, waren eine Reihe von kleineren Fragestellungen, die in den Anhängen der Sitzungsunterlagen vom ISB aufgeführt sind. Das waren Punkte, die auch aus den Outreach-Aktivitäten hochgekommen worden waren. Und der Mitarbeiterstab hatte zu einer Reihe von diesen Themen jetzt vorgeschlagen, dass keine weiteren Maßnahmen notwendig sind und keine Sonderregeln erforderlich sind, sondern die allgemeinen Regelungen zum Ausweis auf die Kategorien greifen sollen. Last but not least, der letzte Themenbereich, zu dem der ISB sich beraten hat, bezog sich auf den Ausweis von Unternehmen mit spezifischen Hauptgeschäftsaktivitäten. Insbesondere den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Dazu hatte der ISB im Exposure Draft ein Wahlrecht vorgesehen, dass Unternehmen, die als Hauptgeschäftstätigkeit die Finanzierung von Kunden bereitstellen, das Wahlrecht haben, Erträge und Aufwendungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten entweder vollständig oder nur insoweit, als dass sie auf die Finanzierung von Kunden entfallen, in Operating auszuweisen. Und genau die Fragestellung war Gegenstand auch der Outreach-Aktivitäten, nämlich die Frage, ob es dieses Wahlrechts bedarf, weil auf der anderen Seite solche Unternehmen, die im Rahmen ihrer Hauptgeschäftsaktivitäten in finanzielle Vermögenswerte investieren, verpflichtet sind, diese Erträge und Aufwendungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Operating auszuweisen. Und das Zusammenspiel dieser beiden Ausweisvorschriften war Gegenstand des Outreachs. Unser Feedback in unserem Outreach hatte auch ergeben, dass von dieser Abschaffung des Wahlrechts vor allem Konglomerate betroffen werden, weil diese eben nicht wie eine klassische Bank auch die Hauptgeschäftsaktivität Investitionen in finanzielle Vermögenswerte aufweisen. Und der ISB hat dieses Feedback aufgegriffen und vorläufig beschlossen, dass das Wahlrecht für genau diese Fälle auch geben soll weiterhin. Das heißt, dass das Wahlrecht bestehen bleibt für solche Unternehmen, die Finanzierung von Kunden bereitstellen, aber nicht gleichzeitig in finanzielle Vermögenswerte investieren. Ja, darüber hinaus hat der ISB auch noch weitere spezifische Fragestellungen für Unternehmen mit spezifischen Hauptgeschäftstätigkeiten analysiert und erörtert. Insbesondere das Thema zum Ausweis von Zwischenleasingverträgen, wenn das eine Hauptgeschäftsaktivität darstellen sollte, wurde aufgegriffen. Und der ISB hat an der Stelle beschlossen, dass es keinerlei zusätzlicher Regelung bedarf und hier die grundsätzlichen Ausweisregelungen gelten sollen. Also keine Spezialregelung für Zwischenleasingverträge. Ja, was noch fehlt, vor allem aus Sicht der Versicherungswirtschaft, was der ISB noch nicht diskutiert hat, ist der Ausweis von at-equity bilanzierten Unternehmen. Soll heißen Associate in Joint Ventures. Ich hätte gedacht, das kommt vielleicht schon in die April-Sitzung. Primary Financial Statements ist aber jetzt mit keinem Top in der ISB-Sitzung im April vorgesehen. Von daher, also das ist ein Punkt, der noch offen ist. Ich rechne vielleicht im Mai oder Juni, dass das Thema dann aufgearbeitet wird. Aber ansonsten die Kernthemen, die wesentlichen Themen aus den Outreach-Aktivitäten hat der ISB abgearbeitet mit dieser einen Ausnahme. Ja, haben Sie Fragen dazu, Anmerkungen, allgemeine Ernüchterung, würde ich das mal interpretieren.
Schweigen im Walde.
Ja, Ernüchterung trifft vielleicht nur eine Frage, Frau Kahnes, in Bezug auf das By-Nature-Thema. Waren das eher die Europäer, die da im Prinzip Bauchschmerzen angemeldet haben oder war das flächendeckend der Fall bei ASAC? Es ist ja eh zu spät, aber wäre trotzdem mal interessant, ob das Problem in anderen Jurisdiktionen auch gesehen wird. Also gerade im Prinzip dieser das Thema, dass man im Prinzip, wenn es um Bestandsveränderungen und dergleichen geht, diese Informationen eben mitunter nur mit viel, viel Aufwand generieren kann.
Aus der CFSS-Diskussion muss ich gestehen, dass wir auch in Europa durchaus deutlich kritischer unterwegs sind als der Rest von Europa. Wäre jetzt mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck. Ich meine, Sven, wie siehst du das?
Du warst ja immer einfach bei ASAF. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie sich da so ein geografischer Split irgendwie ergibt. Das glaube ich nicht. Bei ASAF war auch eher mein Gefühl ist, das hängt auch sehr, sehr stark natürlich von den handelnden Personen ab, die da am Tisch sitzen. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir ja relativ unternehmensnah unterwegs sind und uns da vielleicht ein bisschen besser empathischer reinfühlen können sozusagen. Das ist nicht unbedingt bei allen so der Fall, sodass manche eher das wirklich mit der konzeptionellen Brille sehen und sagen, das ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Und ich glaube, was über dem Ganzen halt immer noch schwebt, und da kommt man halt schwer dran vorbei, so richtig, ist halt dieses Wechselspiel mit der User-Seite. Also das ist jedes Mal gekommen, wenn wir gesagt haben, ja, burdensome, und dann heißt es immer, ja, burdensome ist ja vieles im Leben. Aber die User-Seite hätte halt gerne diese Information. Die wäre halt sehr schön und wichtig für Cashflow-Projektion und so. Und deswegen ja auch, und man habe ja jetzt zum Teil auch dann schon versucht, eben über diese Varianten mit nur für bestimmte Aufwandsposten das zu machen, wo man dann so gedacht hätte, die und die sind halt für diese Cashflow-Projektion jetzt besonders interessant. Aber das ist immer so, das ist eigentlich so das Wechselspiel. Also zwischen Preparer und User-Seite. Deswegen auch dazu bin ich mal gespannt. Auch das ist beim User-Panel bei FRAG mit auf der Liste. Am 10. Mai. Wie die sich dazu stellen. Ich habe eigentlich überlegt, eigentlich würde ich da gerne mal Mäuschen spielen. Man kann sich ja leider nicht so sehr aktiv an der Diskussion dann beteiligen, aber ich würde halt da gerne einfach mal besser stehen, ob das tatsächlich der Fall ist und wie das jemand nutzt. Das ist mir halt noch nicht so hundertprozentig klar an mancher Stelle, wie das genau sich da wirklich in den Modellen dann wiederfindet. Aber das ist so das, was wir jedes Mal gehört haben, wenn wir da, sagen wir mal, so ein Stück weit auf die Tränendrüse gedrückt haben und gesagt haben, das ist aber sehr, sehr aufwendig. Ja, das ist so ein bisschen.
Weil man fairerweise auch jetzt beispielsweise in Bezug auf die Ermittlung der Ertragssteuereffekte auch darauf hinweisen muss, dass ein Preparer-Vertreter im Board den Vorschlag grundsätzlich auch nicht unterstützt. Genau mit dem Argument, er versteht nicht, was User mit der Angabe der Ertragssteuereffekte machen wollen. Also sieht die Nützlichkeit nicht. Also hat die weitere Entwicklung positiv unterstützt, aber das grundsätzliche Veto hinterlegt.
Ja, wenn ich dazu fand, vielleicht noch was Klaus Kunzelmann aus dem Vorsicht sagen darf. Also mir war, ich fand es auch immer ein bisschen komisch, wenn man zum Beispiel dann im Umsatzkostenverfahren hat man diesen riesen Kostenblock Umsatzkosten, wo nicht viel aufgegliedert wird und dann sieht man irgendwelche übrigen Aufwendungen, die dann sozusagen fein dargestellt sind im Anhang. Und dann sieht man schon irgendwie eine Ungleichgewichtigkeit und sagt man ja, okay, also würde es fast Sinn machen, dass die UKV-Leute dann gar nichts mehr aufgliedern müssen, weil der Riesenkostenblock ist quasi nicht aufgeteilt und dann werden da noch ein paar einzelne Aufwendungen aufgeteilt, die völlig unwesentlich sind verglichen mit den Umsatzkosten. Also es ist, und bei uns in Europa ist es natürlich mit dem GKV weiterverbreitet. Wenn man dann sagt, naja, Vergleichbarkeit mit GKV-Unternehmen, also man hat ein Störgefühl, wenn man es liest, aber ich kann natürlich auch dann die Praktiker verstehen, die sagen, wir haben Schwierigkeiten in der Aufteilung. Also wir sind da anders gestrickt in unserer Aufwandsermittlung.
Ja, wobei man natürlich auch eine Sache nicht vergessen hat, wir haben ja heute schon in IAS 1 eine Angabe, die zumindest, sagen wir mal, auf Gesamtebene auch Personalaufwand und Abschreibung hören will. Also das war ja auch so ein Punkt, wo man relativ früh in der Diskussion so ein bisschen innehält kurz und sagt, wird jetzt hier quasi das eine Verfahren einseitig, also benachteiligt im Sinne von, dass mehr Disaggregation gefordert würde durch diese neuen Proposals als in die umgekehrte Richtung. Und da ist, glaube ich, ein Stück weit zu konstatieren, ja, das wäre wohl so, aber offensichtlich, also wieder nochmal mit dieser User-Argumentation dann zu sagen, ja, aber das Informations-, ich sag mal, Defizit in Richtung Cashflow-Projektion ist sozusagen im GKV am Anfang schon geringer, deswegen gibt es weniger Bedarf als im UKV. Und das ist so ein schöner Punkt, den man vielleicht mal, also ich würde es einfach gerne mal sehen, wo genau da eigentlich so die Befindlichkeiten liegen. Marco, du hast dich noch gemeldet.
Genau, also wir haben das ja auch schon in der Befassung ausführlich diskutiert, aber ich ehrlicherweise bin da skeptisch mit diesem Argument der Analyseunterstützung, weil ich nach wie vor glaube, dass die Analyse eigentlich auf User-Seite eher über die Segmente geht und über Segmentinformationen und weniger über die Gesamtergebnisrechnung. Und deswegen, also da muss ich halt immer dagegen halten, ist für mich höchst fraglich, wer mit diesen Informationen auf einer Konzerngesamtebene welche Prognoseunterstützung bekommt, wenn eigentlich der Blick eher in Richtung Segmente geht. Und das hatte ich ja verstanden, also diesen, sage ich mal, diese Ausstrahlung oder diese Perspektive jetzt auch nicht angedacht ist, die irgendwie mit einzubeziehen oder aufzunehmen. Ja, und deswegen wäre es wirklich mal interessant, da zu verstehen, wer konkret mit welchen Informationen da was macht. Also, ich meine, das wird dann halt quasi in den Raum gestellt. Ich brauche das für irgendwelche Analysen, aber das wäre wirklich mal konkret zu verstehen, was damit in welchen Modellen gemacht wird. Aber haben wir ja auch schon rauf und runter diskutiert. Also ist jetzt eher auch die Ernüchterung, wie es der Stefan gesagt hat.
Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ich meine, am Ende ist natürlich, sind die Segmente börsennotiert und stattdessen sind die sozusagen das, wenn man diskutiert sozusagen und sagt, okay, welche Cashflows wird der Konzern zukünftig erwirtschaften, macht natürlich die Gesamt-GmV schon Sinn, weil man ja sozusagen das Unternehmen insgesamt kauft und nicht die einzelnen Unternehmen. Also wenn die Aussage berechtigt ist, dass die Daten Sinn machen. Und ich meine, man kann natürlich sich vorstellen, dass man sagt, ja, Vorräte sind variabel, Löhne sind relativ fix. Also dass man irgendwie sagen könnte, naja, ich kann bei Nature kann ich irgendwie was über die Struktur der Kosten sagen, sozusagen also welche Sensitivität ich habe bei Rezession, wie schnell die Kosten abgebaut werden. Aber wie gesagt, ich bin auch kein unmittelbarer User. Aber sozusagen, also ganz von der Hand weisen würde ich die Argumente nicht. Aber jo, also man muss natürlich wie immer sozusagen eine Abwägung von Kosten und Nutzen, keine Frage.
Okay, ja, vielen Dank. Ilke, haben wir sonst noch was? Okay, ja, wenn sonst keine weiteren Anmerkungen oder Hinweise sind, dann würde ich den Tagesordnungspunkt damit auch gern beschließen.